Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs.
Es ist der 28. April 2010. Der 22. Spieltag der Regionalliga Nord steht an. 115 Zuschauer haben sich am Stadion auf dem Wurfplatz versammelt, als Dr. Malte Drittrich pünktlich um 18 Uhr das Spiel zwischen den Zweitvertretungen von Hertha BSC und dem FC St. Pauli anpfeift. Bei der Hertha befinden sich mit Sascha Burchert, Marvin Knoll, Alfredo Morales, Fabian Holland und Sebastian Hoeneß einige prominente Namen in der Startaufstellung. Doch auch die Kiezkicker bieten mit Peter Filipovic und Richard Sukutapaso keine unbekannten Namen. Und im Tor, da stehst du. Mit 18 Jahren feierst du damals dein Profidebüt. Über den FC Elmshorn, VfR Neumünster und Eintracht Norderstedt, mit denen du 2016 Hamburger Landespokalsieger wirst, landest du zu der Saison 2016-17 bei der LSG Hansa. Für sie beschreitest du die meisten Spiele, 133 an der Zahl, in denen du 32 Spiele deine weiße Weste warst. Außerdem trefft ihr in der ersten DFB-Pokalrunde auf Mainz 05. 2020 wechselst du zu Werder Bremen, welche du nach 3 Jahren gegen Rot-Weiß Essen verlässt, wo du aktuell mit Jakob Golz und Felix Wienand das Torwartteam bildest. Doch auch neben dem Platz bist du mehr als aktiv. Zwischen 2013 und 2019 hast du an der Universität Hamburg deinen Master of Business Administration abgeschlossen. Neben deinem Dasein als Werkstudent bei EON warst du als Dozent für Sportmanagement an der Hochschule Fresenius aktiv. Zudem bist du seit 2021 Geschäftsführer der Manaki GmbH und als Torwarttrainer aktiv.
Ich bin Ole Springer.
Und ihr hört Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs. Ja, Ole, sag doch nochmal gern für die, die dich jetzt noch nicht kennen, wer bist du und was machst du?
Ja, ein bisschen hast du ja jetzt schon erzählt. Also genau, ich bin Ole, ich bin 32 Jahre jung, bin vom Hauptberuf Fußballer, war das aber nicht immer, war immer so ein bisschen an der Schwelle zum professionellen Bereich. Nachdem ich insgesamt 10 Jahre bei St. Pauli gespielt habe, 8 Jahre davon in der Jugend. Ja, also von der Pike auf Fußballer durch und durch, habe aber die Zeit in der semiprofessionellen Zeit, die du ja auch gerade beschrieben hast, ungefähr von 2013 bis 19 genutzt, um zu studieren, meinen Master in BWL zu machen in Hamburg und mich ja bereit aufzustellen. Ich glaube, breiter als es einige meiner Kollegen sind, weil ich zum einen finde, ein zweites Standbein tut immer gut und gibt einem auch eine gewisse Lockerheit. Und zum anderen auch der Horizont ein Stück weit weiter wird und man Dinge lernt, Erfahrungen macht, die einem dann wiederum in anderen Bereichen weiterhelfen.
Gerade in der Einleitung hatte ich das Spiel gegen St. Pauli angesprochen. Kannst du dich noch an das Spiel erinnern? Und wenn ja, was denkst und fühlst du dann jetzt, wenn du es vorlesen bekommst?
Gegen Hertha meinst du? Ich war ja bei St. Pauli.
Ach ja, das meine ich.
Genau. Ja, witzig. Ich habe mich tatsächlich gefragt, bis du gesagt hast, gegen Hertha, habe ich mich gefragt, welches Spiel das jetzt wird mit den 150 Zuschauern oder genau. So. Das konnte ja eigentlich nur ein Spiel gegen eine Zweitvertretung sein. Ja, ich kann mich tatsächlich dran erinnern. Und ich meine, es ist 2-2 ausgegangen. Es war mein Debüt. Ich saß vorher schon 2-3 Mal auf der Bank, auch schon mit 17. Die Regionalliga Nord-Nordost war ja damals deutlich größer als jetzt ist. Sie war ja so groß wie die beiden jetzigen Regionalligen zusammen. Und klar kann ich mich dran erinnern. Ich hätte jetzt eigentlich nicht gewusst, welche prominente Namen da alle auf dem Platz standen. Das weiß man ja zu dem Zeitpunkt nicht, weil die ja selber am Anfang der Karriere stehen und man die deswegen nicht im Kopf hat. Was ich zum Beispiel im Kopf habe, ist, dass Zecke Neuendorf mitgespielt hat. Weil der am Ende seiner Karriere stand und dann noch ein bisschen den Führungsspieler gemacht hat. Aber all die Namen, die du jetzt gerade vorgelesen hast, hätte ich damit nicht in Verbindung gesetzt. Ja, und es fühlt sich, wenn du es natürlich so vorliest, schon echt spannend an, wie lange das jetzt inzwischen dann noch her ist.
Erzähl uns doch gerne mal was über deine Anfänge im Fußball und wo du ohne Karl-Heinz Wirker wärst, der deine Torwartqualität entdeckt hat.
Ja, Kalle. Kalle war mein erster Jugendtrainer. Ich komme vom Dorf, aus der Lüneburger Heide, Emdorf, und habe da als Abwehrspieler angefangen, als Libero. Hat auch Spaß gemacht mit den Jungs, waren wirklich so ein klassisches Dorfteam, haben mal 15-0 verloren, mal 6-0 gewonnen, das ist, glaube ich, in dem Alter auch üblich ist. Hat eine Menge Spaß und ich muss gestehen, ich habe die Torhüter immer ein bisschen ausgelacht, so mit 5-6 Jahren, wenn die Gegentore gekriegt haben und irgendwann waren die dann so ein bisschen genervt und haben gesagt, dann geh du doch rein, wenn du es besser kannst und dann habe ich das im Training mal gemacht und dann waren alle der Meinung, ich kann es wirklich besser und dann hatte ich das Glück, da sind wir beim Thema Zufall im Leben, dass sich beim nächsten Spiel unser Torwart echt verletzt hat. Glaube ich, in dem Alter eh nicht oft. Und dann auch noch wirklich im nächsten Spiel direkt. Und Kalle dann gesagt hat, jetzt machst du das mal. Und dann auch sehr schnell gesagt hat, wenn du nichts dagegen hast, dann machst du das ab jetzt nur noch. Und deswegen ist Kalle tatsächlich mein Entdecker und hat mich damals ins Tor gestellt. Ja.
Spannend. Du hast bei St. Pauli gespielt in der U19 in der zweiten Mannschaft, auch hast mit der ersten Mannschaft trainiert und warst auch, glaube ich, 2011-12 Teil des Zweitligakaders. Wolltest du damals unbedingt Profi werden oder wie realistisch war das Ganze?
Ja, wie realistisch ist sowas grundsätzlich? Ich glaube, grundsätzlich ist es immer ein Traum, so, aber wenn man mit 10 Jahren dann beschließt, von seinem gemütlichen Dorf in die große Stadt nach Hamburg zu gehen, fußballerisch und zum FC St. Pauli zu wechseln, was mit einer Menge Aufwand verbunden war, dann tut man das aus dem Ziel heraus. Und das Ziel war mit 10 Jahren schon, ich möchte in der Bundesliga spielen, ich möchte Profi werden. Und deswegen habe ich das gemacht. Und werde nie vergessen, wie wir das erste Mal in der Kabine saßen, alle mit 10, ein paar neue Spieler da. Und unser Trainer dann gesagt hat, guckt euch um, maximal einer aus dieser Kabine wird's schaffen. Tut alles dafür, dass ihr das seid. Und er hatte so halb recht. Also aus der Kabine haben es tatsächlich nicht viele geschafft, mit Fußball ihr Geld zu verdienen. Meines Wissens genau 2. Einer davon bin ich. Und ich glaube, ich habe aber auch eigentlich die meiste Zeit meines Lebens sehr viel dafür getan, sowohl zeitlich als auch sportlich. Und 1923 ist das Ziel dann natürlich zum Greifen nah. Dann hat es ja auch zumindest ein Jahr direkt geklappt, in den Profikader reinzurutschen.
Hast du eigentlich einen Lieblingsverein oder ist das gar nicht so möglich als Spieler im Fußball?
Doch möglich, glaube ich, ist es schon. Ich muss gestehen, dass sich bei mir das im Laufe der Jahre immer mehr einfach zum Fußballfan entwickelt hat. Ich liebe guten Fußball. Ich sehe wahnsinnig gerne Mannschaften von Pep Guardiola Fußball spielen. Deswegen keine konkrete Mannschaft, der ich den Daumen drücke. Das Herz ist, glaube ich, immer noch ein bisschen braun-weiß. Das ist einfach nach 10 Jahren und nach dieser prägenden Zeit, auch die wir damals verbracht haben, ist es immer noch so. Deswegen St. Pauli ist immer ein Teil von mir. Ich fand die Zeit bei Werder jetzt wahnsinnig spannend und deswegen ist auch Werder ein ganz toller Verein, dem ich immer alles Gute wünsche, den ich auch verfolge. Und bin jetzt bei Rot-Weiß Essen das erste Mal im Westen überhaupt unterwegs und finde auch hier wahnsinnig, wahnsinnig viele Dinge spannend und wiederum neu, auch in meinem dann doch etwas erfahrenen Alter schon. Finde den Verein toll, finde die Fans toll, wenn man hier in der Hafenstraße, ich hatte ja noch nicht das Glück spielen zu dürfen, aber allein schon dabei ist, eine Wahnsinnsatmosphäre, unheimliche Power drin, und was die Leute hier aus dem Verein machen, denn die Leute sind es, die den Verein machen, ist auch wieder beeindruckend. Also ich bin einfach zu begeistern für tollen Fußball, für tolle Emotionen, unabhängig vom Wappen jetzt erstmal.
Nach deiner Zeit bei FC St. Pauli warst du erstmal knapp ein halbes Jahr vereinslos, bevor du in die Oberliga Hamburg zum FC Elmshorn gewechselt bist. Hattest du dann Plan B oder wie sah das aus mit deiner fußballerischen Karriere?
Nee, zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht. Also ich habe halt ein Jahr nach der Schule mein Zivi gemacht, den es damals noch verpflichtend gab. Bin dann halt in den Profikader gerutscht, sodass weder Veranlassung noch auch Zeit ehrlicherweise bestand, was zu machen nebenbei. Und habe dann auch schon die Hoffnung gehabt, im Profibereich bleiben zu dürfen. Also ich war auch, würde ich sagen, es war knapp davor, ich hatte da auch ein bisschen Pech in dem Jahr und ja, einfach auch in dem Alter noch nicht die Erfahrung und die Kontakte, mir selber um Dinge ernsthaft Gedanken machen zu können, sportlich, wo man landen könnte. Habe mich da ein bisschen zu sehr vielleicht auch auf andere verlassen. Sodass dann das schon eine Überraschung für mich war, als ich Ende Januar bei Elmshorn unterschreiben musste. So, ich war immer in Kontakt mit denen, aber mein Ziel war Minimum Regionalliga, eigentlich sogar dritte Liga, was auch realistisch gewesen wäre. Also ich wurde ein Jahr vorher oder ein halbes Jahr vorher sogar zu einem Lehrgang der U21 Nationalmannschaft eingeladen, weil ich beim Länderpokal in Duisburg zum besten Torwart gewählt wurde. Das sind eigentlich alles so Faktoren, die einem die Tür schon ein Stück aufmachen sollten. Haben sie damals nicht getan. Deswegen war es überraschend für mich. Und das erste Mal, dass man so ein bisschen hart gelandet ist. Plan B hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Hab dann aber natürlich so langsam überlegt, was man vielleicht perspektivisch dazu machen kann.
Wie hast du denn anschließend den Sprung in die Regionalliga geschafft und mit welchen Anstrengungen war das verbunden?
Mit sehr viel Anstrengung, weil also die Entscheidung für Elmshorn damals war die waren erst in Hamburg, waren auch echt gut aufgestellt, hatten noch viel vor. Und haben mir sehr plausibel aufgezeigt, dass es in Regionalliga vielleicht sogar höher gehen soll. Wie gesagt, wir waren Erster, wir waren mit Abstand Erster, wir waren auch richtig gut und der Aufstieg war absehbar. Deswegen habe ich es gemacht. Wir sind dann auch Meister geworden, haben auch gemeldet für die Regionalliga und eine Woche vor den Relegationsspielen zurückgezogen. Was natürlich eine absolute Katastrophe war, weil zu dem Zeitpunkt wir alle schon unsere Verträge verlängert hatten, in der Hoffnung, dass wir halt den Aufstieg schaffen. Ja, und dann stand ich da und musste noch ein Jahr durch die Oberliga. In dem Jahr ist dann der Verein auch langsam auseinandergebrochen, wie es manchmal mit in Anführungszeichen neureichen Vereinen einfach ist, wenn vielleicht Geldgeber sich zurückziehen oder dann auch die ersten Rückschläge kommen. Und für mich war klar, ich will jetzt in die Regionalliga. Und es war schwer, weil auch da gibt's nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Und ich habe dann meine ersten Lehren gezogen, dass ich mich halt nicht mehr auf andere verlasse, sondern selber die Werbetrommel gerührt, Vereine angeschrieben, versucht mit Vereinen Kontakt aufzubauen und dann Glück gehabt, dass ich den VfR Neumünster zum richtigen Zeitpunkt kontaktiert habe, als deren langjährige Nummer 1 gerade verkündet hat zu gehen und ich dann da reinrutschen konnte.
Du hast auffällig viel in der Regionalliga Nord gespielt. Hängt das auch mit dem Studium in Hamburg zusammen, was du damals gemacht hast?
Nee, ehrlicherweise nicht. Also das lag an meinen Kontakten, die halt ausschließlich auf den Norden beschränkt waren. Also ich habe immer gesagt, wenn sich was Interessantes bietet, gehe ich. Und hatte da auch immer die klare Überzeugung, mein Studium zwar durchzuziehen, aber im Notfall hinten anzustellen. Weil ich das halt wollte, weil ich meine gesamte Kindheit dafür nicht geopfert, aber eingesetzt habe. Und deswegen wäre ich auch woanders hingegangen, hat sich nie ergeben. Und ich muss auch sagen, dass dann die Vereine, die in der Regionalliga Nord angefragt haben und bei denen ich auch spielen durfte, attraktiv waren, auf die eine oder andere Weise. Und deswegen bin ich immer im Norden geblieben. Aber das hatte tatsächlich keine externen Faktoren.
Wir wollen jetzt nochmal die Zeit in der Regionalliga Nord ein bisschen resümieren und dich fragen, was du denn glaubst, mit wem du die meisten Spiele bei der Lüneburger SK Hansa gespielt hast, zusammen auf dem Platz standest.
Das kann ich relativ leicht beantworten, glaube ich. Das müsste Lukas Pegelow sein.
Das ist richtig.
Ja, das ist mein Abwehrchef damals, der halt auch die ganzen 4 Jahre da war. Deswegen war das jetzt nicht schwer zu erraten. Ist zum Beispiel ein so ein Punkt, die Leute, die man kennenlernt auf dieser Reise und mit denen man zusammenspielen darf. Und Lüneburg, die 4 Jahre, war eine wahnsinnig tolle Zeit. Und ehrlicherweise, wenn du mich gerade nach Vereinen fragst, die im Herzen sind, habe ich Lüneburg jetzt tatsächlich vergessen, weil ich jetzt gerade nur Profiverein im Kopf hatte. Auch ein wirklich prägender Verein für mich mit tollen Leuten, die teilweise sogar noch da sind, auch Spieler, die jetzt leider sportlich ein bisschen abgeschmiert sind, muss man sagen. Aber ich bin davon überzeugt, die kommen auch wieder hoch. Der Verein ist nicht tot zu kriegen. Luki, auch ein Spieler, wenn ich ehrlich bin, der zu höherem eigentlich fähig war. So, der auch viel Pech hatte. Ich glaube, viele, die gute Voraussetzungen haben, landen dann mit Pech vielleicht mal in der Regionalliga. Und da ist es dann wahnsinnig schwer rauszukommen. Also bei 5 Regionalligen und einer dritten Liga muss man ja kein Mathematikprofessor sein, um zu wissen, dass dieses Nadelöhr einfach wahnsinnig eng ist und das Thema Leistung dann auch nicht das Primäre oder Sekundäre ist. Und Luki war definitiv einer, den hätte ich blind in jede Regionalligamannschaft gestellt.
Ja, Lukas.
Entschuldigung, in jede Drittligamannschaft gestellt.
Lukas Pegelow war ja schon richtig. Jetzt wollen wir dich noch einmal fragen, mit wem hast du denn die meisten Spiele beim VfR Neumünster und bei Pauli 2 gemacht?
Beim jeweils? Oder war da, gibt's jemanden, vielleicht war ich mit jemandem. War das Abukali?
Also bei VfR Neumünster habe ich jetzt herausgefunden, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. 7 Tenno.
7, also bei Neumünster, ja, genau. Doch, das kann sein, ja.
Und bei St. Pauli?
Bei St. Pauli in der U23 oder insgesamt?
In der U23.
In der U23, da sage ich jetzt einfach mal Maurizio Durso, aber. Das ist auf jeden Fall der, mit dem ich insgesamt am meisten bei St. Pauli gespielt habe. Der war nämlich auch in der Kabine damals und ist bis in die U23 mitgekommen. Aber jetzt rein U23, hilf mir weiter.
Tatsächlich die meisten Spiele mit Pierre Becken.
Pierre,
anschließend
Pierre,
ja. Christoph Kuczynski und Deran Toksic.
Ja, Piero und Deran haben ja auch den Weg in den bezahlten Fußball gefunden. Kutschi ist immer so ein bisschen im Hamburger Bereich geblieben, meines Wissens. Da aber auch viele Jahre, ich glaube sogar bis zuletzt, sehr erfolgreich gespielt. Ja, Piero hat aber auch, wie viel Drittligaspiel hat er? Der hat bestimmt auch seine 200 gesammelt. Bei Jena Halle ist auch rumgekommen. Und ja, Deran war dann im Anschluss lange Zeit der Leistungsträger sogar bei Holstein Kiel. Jetzt wahrscheinlich in die Bundesliga aufsteigen. Wie gesagt, einige illustre Namen dabei, wenn man so in seine Karriere zurückdenkt.
Ja, wir haben auch schon angekündigt, du hast ja im DFB-Pokal gespielt gegen Mainz 05. Wie war das dann? Was war das für ein Gefühl, gegen so eine Mannschaft im DFB-Pokal das Tor zu hüten?
Ehrlich zu sein, bin ich da relativ unromantisch. Also ich habe das damals als Wettbewerb gesehen, den man als Verein bestmöglich bestreiten will. Und wer da Gegner ist, klar freust du dich, wenn du vielleicht einen Gegner ziehst, kriegst du auch ein paar Zuschauer mitzieht. Und das war Mainz zu der damaligen Zeit, war ein sympathischer Verein, so, deswegen war das Thema auch ausverkauft bei uns und da war schon viel los. Aber in erster Linie habe ich es trotz Außenseiterchancen als Wettbewerb gesehen, den man gewinnen will. Und erst im Nachhinein kommt dann vielleicht so ein bisschen das Genießen. Also wir haben dann zwar 3-1 verloren, aber wenn man das Spiel resümiert, war es, glaube ich, von mir ziemlich gut. Und klar, im Nachgang genießt man das dann vielleicht ein bisschen nochmal daran zu denken, sich zu erinnern. Ist ja bis heute mein einziges DFB-Pokalspiel und mit Sicherheit ein besonderes gewesen.
Wir wollen jetzt nochmal in die heutige Zeit springen. Was hat dich denn nach Essen zum RWE gezogen?
Ja, ich habe es angedeutet, der Verein. Also als Norddeutscher hatte ich mit dem restlichen Teil von Fußball-Deutschland, was jetzt zur Regionalliga angeht, noch nicht viel zu tun, was du schon selber angedeutet. Und als dann diese Anfrage von Essen kam, über ein, zwei Ecken und Kontakte, war das ein Verein, der mich direkt elektrisiert hat. Ich war auch mal hier, 2-3 Jahre vorher, habe ein Spiel gesehen in der Regionalliga damals noch, fand das damals schon beeindruckend, wenn ich es auch mit unserer Regionalliga im Norden ehrlicherweise verglichen habe oder sogar mit meinem Verein, mit Lüneburg, wenn du hier in der Hafenstraße stehst, das war was anderes und es war toll. Und deswegen habe ich, als die Anfrage kam, dann sehr intensiv darüber nachgedacht. Ich würde lügen, wenn ich sage, es war jetzt ein absoluter No-Brainer, weil ich einfach auch bei Werder sehr glücklich war und Werder ein toller Verein ist. Ja, ich habe dann halt ein bisschen Dinge gegenübergestellt und war gereizt von der Aufgabe, von dem Verein, von der dritten Liga auch ehrlicherweise, weil ich, habe es angedeutet, dieses Nadelöhr ist wahnsinnig eng und ich bin da 10 Jahre nicht durchgekommen. Und dann ja, geht die Tür halt auf. Und dann hat es mich gereizt, durchzugehen.
Welche Rolle nimmst du denn beim RWE ein?
Ja, du hast ja schon gesagt, wir sind ein Torwart-Trio mit Jakob und Felix zusammen. Wobei man ehrlich sagen muss, wir sind eigentlich auch eher ein Quartett mit unserem Torwarttrainer noch. Es ist, glaube ich, in jeder Mannschaft der Welt, dass diese Runde sich ein Stück weit immer abgrenzt vom Rest der Mannschaft, weil man halt einfach viel zusammenarbeitet, alleine arbeitet im Torwarttraining, dann erst nach der Hälfte der Zeit rübergeht ins Mannschaftstraining. Und ja, in der Rolle und in der Runde sehe ich mich natürlich ein Stück weit als, das sagt ja auch schon die Rolle, Absicherung, aber auch als jemand, der über das Trainingsniveau und die Trainingsleistung versucht, den Druck aufrechtzuerhalten, dass die sich nie ausruhen können, dass sie nie sagen können, okay, da ist da hinten eh keiner, der mit den Hufen scharrt. Dafür bin ich auch zu ambitioniert, dafür bin ich auch zu ehrgeizig, um zu sagen, ich habe jetzt mein Rentnerdasein nur von Bremen nach Essen verlagert, sondern ich, das war auch ein Teil des Wechselgedankens, bin maximal ehrgeizig und habe schon noch Pläne und Ziele, die ich verfolge, aber alles immer im Rahmen der Rolle, der Mannschaftsstruktur und bin da auch echt, glaube ich, ein Teamplayer, der den Mannschaftsgedanken immer an erste Stelle stellt.
Du hattest 2011 in einem Interview als große Stärke dein starkes Spiel auf der Linie und das 1-gegen-1 angegeben. Ist das immer noch so?
Ja, hat sich, glaube ich, nicht groß geändert. Meine Stärke war immer meine Schnelligkeit, meine Athletik auch. Bin ja klassisch auf der Linie nach wie vor schnell. Ich glaube, sogar eher noch besser geworden, weil in den 10 Jahren, die seitdem vergangen sind, natürlich Erfahrungswerte dazukommen, ein Stück weit Antizipation sich verbessert, weil man einfach ja viel schon erlebt hat und viele Situationen kennt und die dann einfach ein Stück weit unterbewusst abrufen kann. Das hat sich nicht groß verändert. Ich würde noch die Strafraumbeherrschung inzwischen definitiv dazu zählen. Das hat sich mit Sicherheit auch ein Stück weit erst entwickelt. Auch da Thema Erfahrung, Thema Abläufe, Situation erkennen. Ich glaube, das Thema ist das komplizierteste und schwierigste im Torwartspiel, weil einfach so viele Faktoren eine Rolle spielen. Wo sind die Gegenspieler, wo sind die Mitspieler, wie kommt der Ball? Auch wie sind die Bedingungen, ist es rutschig, ist es nicht rutschig. Also Strafraumbeherrschung ist, glaube ich, für einen Torwart die Königsdisziplin. Und normal, dass man sich da im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Das habe ich getan und würde ich jetzt noch dazu zählen.
Wenn wir jetzt nochmal alle Stationen resümieren, wer war denn dein fußballerisch bester oder ist dein fußballerisch bester Mitspieler?
Wenn du jetzt alle Stationen zusammenzählst und rein fußballerisch meinst, dann definitiv Max Kruse, mit dem ich halt bei Pauli damals zusammengespielt habe in dem Jahr. Selber noch jung, kurz vor seinem Wechsel zu Freiburg damals, wo es dann endgültig für ihn steil nach oben ging. da hast du einfach gemerkt, dass der am Ball kann, also wie der kicken kann. Ich sag immer, wenn der sich 20 Meter vom Tor den Ball hingelegt hat nach dem Training manchmal noch und die irgendwelche Schussübungen gemacht haben, dann konntest du als Torwart ehrlicherweise rausgehen. So, weil der ist in 9 von 10 Fällen ist der im Winkel eingeschlagen und was der am Ball konnte, hast du damals schon gesehen. Ehrlicherweise hat man aber auch damals schon gesehen, was er sonst so für Themen hat. War vielleicht damals nicht der ehrgeizigste und zielstrebigste. Aber das Talent war einfach riesengroß, die Qualität war einfach riesengroß und er hat ja seinen Weg gemacht. Und ich glaube auch, dass das ein Teil seiner Stärke war, diese Unbekümmertheit. Ein Max Kruse, der da jeden Morgen um 5 schon im Kraftraum ist und mal locht, hätte vielleicht gar nicht die Karriere gemacht, die dieser unbekümmerte Freigeist gemacht hat, muss man ehrlich sagen. Es waren ja seine Stärken, Kreativität. Und deswegen, der mit Sicherheit der beste Fußballer, wenn man das sagen kann.
Gibt es dann auch einen Spieler, der dich besonders beeindruckt hat, zum Beispiel durch seine Disziplin oder seinen generellen Charakter?
Ja, da würde ich jetzt sogar nicht einen speziellen Spieler nennen, sondern wirklich auch sagen, man kann aus fast jeder Station Dinge mitnehmen. Sowohl von Mitspielern als auch von Trainern, als auch teilweise von Leuten außerhalb des Platzes. Da würde ich jetzt keinen speziell nennen, aber das fing dann mit Sicherheit schon mal Pauli an, wo du mit einigen Älteren damals zusammengespielt hast, die den Verein auch über viele, viele Jahre geprägt haben, die als Idole vorangegangen sind. Jetzt nenne ich doch einen Namen, wenn ich zum Beispiel an Fabian Boll denke, der damals auch nebenbei noch gearbeitet hat und der Polizist war. Da konntest du schon viel mitnehmen, wie der das halt auch geschafft hat, mal eben zwischen 2 Einheiten aufs Revier zu fahren und jemanden zu verhören. Und trotzdem die Leistung zu bringen, die er für den Verein gebracht hat und die Identifikationsfigur zu werden, die er geworden ist. Da konntest du viel mitnehmen und so hat sich das über all die Jahre gezogen. Ich bin ein sehr offener Mensch, der auch, glaube ich, gut auf Menschen zugehen kann. Und so konntest du von vielen, vielen was lernen. Und auch bei Elmshorn, ehrlicherweise, das war dann das erste Mal wirklich Amateurfußball für mich. Auch da lernst du ein paar Dinge. Einfach auch mal locker zu lassen, loszulassen und vielleicht Samstagabend nach dem Spiel wohlgemerkt auf die Piste zu gehen. Das ist ja nichts, was einem im NLZ mitgegeben wird. Und trotzdem vielleicht dann auch manchmal wichtig im Leben, um den Kopf frei zu kriegen und wieder Kraft für neue Aufgaben zu haben.
Du hast viele Menschen im Fußball kennengelernt und sicher noch viele alte Kontakte. Wie wichtig ist in dem Business ein großes Netzwerk und wie ist deins?
Das Netzwerk ist wahnsinnig wichtig, weil einfach es so viele Fußballer oder auch Funktionäre oder auch Trainer, was auch immer gibt, die mehr oder weniger auf einem Level sind. Diese wirklichen Ausnahmeerscheinungen und Ausnahmespieler à la Messi und Ronaldo sind sehr rar gesät, die es eh schaffen. Ich glaube, die bräuchten kein Netzwerk, die würden immer ganz oben landen. Aber ansonsten ist es natürlich, wie, glaube ich, überall im Leben, musst du auch erstmal bekannt sein. Oder Leute müssen dich kennen, bevor sie auf dich kommen. So, und ich glaube nicht, beziehungsweise ich weiß, dass RWE jetzt nicht auf mich aufmerksam geworden ist, weil sie irgendwelche Scouting-Banken von vor 3 Jahren sich angeguckt haben, sondern weil man halt dann auch wiederum in sein Netzwerk spielt, was man sucht. Ich in meinem Netzwerk gesagt habe, dass ich durchaus mir ein Abenteuer nochmal vorstellen kann und sich dann halt diese beiden Anfragen treffen. Und das ist, glaube ich, 90-95% aller Wechsel, die so stattfinden und aller Gelegenheiten, die sich ergeben, kommen so oder so ähnlich zustande. Deswegen ja auch Berater wichtig sind. So, ob sie immer sinnvoll sind und ob sie immer einen guten Job machen, sei mal dahingestellt, aber sie sind einfach in der Struktur, die sich entwickelt hat, wichtig, weil sie halt genau dieses Matchmaking machen und ihre Ohren an beiden Seiten des Marktes haben. Und deswegen ist ein Netzwerk, was ich mir aufgebaut habe, auch weiter aufbauen werde, wichtig und hilft mir in der täglichen Arbeit weiter.
Jetzt wollen wir nochmal über dein anderes Standbein reden. Du warst mal Dozent für Sportmanagement, richtig?
Richtig, ja, ein halbes Jahr in Heidelberg.
Was hat dich dazu gebracht, das zu machen und wie siehst du das aus der heutiger Sicht?
Ich habe nach meinem Studium, wie gesagt, ich habe Master gemacht und habe da schon in den Master- und Bachelorarbeiten fußballnahe Themen gesucht. Habe bei der Bachelorarbeit die kulturelle Zusammensetzung von Mannschaften untersucht und wie sich das auf den Teamerfolg auswirkt. Und in der Masterarbeit, man muss jetzt ein bisschen kürzer halten, weil es eine sehr umfangreiche Arbeit war, im Prinzip, wie sich Trainerauswahl, Spielerauswahl, Jugendspielereinsatz auf den Markenwert eines Vereins auswirken und wie sich wiederum so ein emotionaler Markenwert auf den Erfolg des Vereins und der Mannschaft auswirkt. Das war so ein bisschen das Thema. und habe dann mit 28 versucht, mich damit bei Vereinen zu bewerben, weil ich es spannend fand, in Vereine reinzurutschen. Vielleicht damals schon ein bisschen im Hinterkopf hatte ja vielleicht ja auch meine U23 oder so und dann so eine Doppelfunktion. Da gab es tatsächlich keinerlei Resonanz. Es gab aber eine Resonanz von einem Professor von besagter Hochschule, Fresenius Hochschule in Heidelberg, den ich kannte, der das auch zufällig gekriegt hat, der fand es super spannend. Der hatte eine Dozentenstelle zu vergeben und hat mir die daraufhin angeboten. Heidelberg, 500 Kilometer von mir damals entfernt, alle 2 Wochen donnerstags, nicht gut bezahlt, hab's nicht wegen des Geldes gemacht, wollte es eigentlich nicht machen, ehrlicherweise. Und dann hat er aber gesagt, hey, A, wieder mal das Thema Erfahrung, du nimmst eine Menge mit. Und B, glaub mir, wenn du dich dann wieder bei den Vereinen bewirbst, im Lebenslauf diese kleine Ergänzung macht sich gut. Das hat mich überzeugt. Ich habe es gemacht, habe es ein halbes Jahr durchgezogen, bin jeden zweiten Donnerstag um 2 Uhr nachts aufgestanden, nach Heidelberg gefahren und war ungefähr um Mitternacht wieder zurück nach 4 Stunden Vorlesung. Hat Spaß gemacht im Nachhinein, muss ich ehrlich sagen. Hat mich wirklich weitergebracht, hat mir wirklich Erfahrung gegeben und hat sich im Lebenslauf so gut gemacht, dass fast alle Vereine, die ich danach dann nochmal kontaktiert habe, sich wieder zurückgemeldet haben. Also er hatte recht und ich bereue das halbe Jahr überhaupt nicht, hat total Spaß gemacht. Konntest dann aber aufgrund des Aufwandes einfach nicht noch länger machen.
Dann erzähl uns doch jetzt gerne mal was über die Manaki GmbH, wo du Geschäftsführer bist.
Ja, die Idee reifte dann auch relativ schnell, muss ich sagen, nach dem Dozentendasein oder schon am Studium zu sagen, ich will jetzt nicht mein Studium einfach in die Schublade packen und Feierabend, sondern ich wollte das irgendwie am Leben halten und dieses zweite Standbein neben dem Fußball weiter spielen. So, und deswegen kam relativ schnell der Gedanke, dafür muss ich was gründen. Du kannst nicht in Anstellung gehen, wenn du nebenbei semi-professionell oder professionell Fußball spielst. Semi-professionell sogar vielleicht noch, aber professionell wie dann bei Werder auf keinen Fall. Und habe dann überlegt und relativ schnell die Idee gehabt, Startups und Profisportler zusammenzubringen, weil ich einfach bei Werder Erfahrung machen durfte, in Verbindung mit der Profimannschaft auch, wo ich viel dabei sein durfte und viel mitschnuppern durfte, was die Profis vielleicht auch ein Stück weit nach der Karriere so vorhaben oder auch nicht vorhaben, was sie ein Stück weit mit ihrem Geld machen oder auch nicht machen, und fand dieses Match einfach spannend und habe mich dann gedanklich damit auseinandergesetzt und einen Partner gesucht und den in Markus gefunden, den ich aus meiner Werkstudentenzeit bei E.ON noch kannte, der dort für Startup-Akquise und Startup-Implementierung zuständig war. Für mich damals eins der spannendsten Themen, mit denen ich Kontakt hatte bei E.ON. Habe ihn gefragt, ob er sich das vorstellen kann. Konnte er nicht nur, sondern er hatte auch noch zufällig gerade ein Abfindungspaket von E.ON angenommen. Das heißt, war in Anführungszeichen ohne Job, wollte sich auch selbstständig machen. Hatte ein, zwei andere Ideen, fand meine aber besser, glaube ich. Deswegen hat er das geswitcht. Und wir sind zusammen auf die Reise gegangen dann im Sommer 2021, glaube ich.
Ja. Wie lange siehst du dich persönlich denn noch im Profifußball?
So lange, wie es geht. So lange, wie es mein Körper zulässt und so lange, wie ich die entsprechenden Leistungen bringe. Ich habe es schon gesagt, ich bin maximal ehrgeizig und sehe da auch meinen Weg nicht am Ende. Hab da richtig Bock drauf, das noch viele Jahre zu machen, weil ich mich einfach entsprechend fühle, weil ich entsprechend auch in dem Rahmen, der mir gegeben wird, Leistung bringe. Es ist halt leider im Moment nur das Training, aber da vergeht eigentlich kein Tag, an dem ich mich nicht versuche, zum Maximum zu pushen. Und deswegen will ich das ehrlicherweise noch sehr, sehr lange machen. Gibt ja auch sehr prominente Beispiele, die das bis 40, teilweise sogar, wie lange Buffon jetzt gespielt, 44. Mal gucken, ob es so lange gut geht, aber ich habe da Bock drauf und solange ich es machen darf, weil ich es wirklich als Privileg erachte, auch nach dem Weg, den ich hinter mir habe, der nicht immer einfach war und der dann halt auch nicht immer nach Profifußball aussah, wenn man an Lüneburg zurückdenkt, dann will ich dieses Privileg, solange es geht, genießen und mit aller Konsequenz vorantreiben.
Wir haben ja erfahren, dass du sehr, sehr beschäftigt bist. Ist das bei dir mit Familie und Freunden kombinierbar oder muss dann ein Bereich auch mal kürzer treten?
Ist schön, dass du es ansprichst, weil es, glaube ich, teilweise einfach zu kurz kommt, auch mal seinem privaten Umfeld zu danken und da auch zu sehen, dass Dinge halt nicht selbstverständlich sind. Das Thema Freunde und Familie ist jetzt leider schon viel zu kurz, weil ich viel zu weit weg wohne von selbigen. Das war im Norden alles ein bisschen leichter. Deswegen, die sehe ich tatsächlich alle wahnsinnig selten. Sie kommen mich eher hier besuchen. Meine ältesten Schulfreunde waren jetzt vor 3 Wochen gerade ein Wochenende hier, hatten eine super Zeit zusammen. Meine Familie, meine Eltern kommen einmal im Monat, einmal alle 3 Monate, irgendwie sowas um den Dreh. Da freut mich auch immer riesig. Wer aber mit Sicherheit sehr, sehr viel zurückstecken muss, sowohl zeitlich als auch ja von den eigenen Plänen, die man vielleicht hat, ist meine Freundin, die mitgekommen ist nach Essen, die sofort gesagt hat, ich breche meine Zelte zu Hause ab, ich komme mit, was alles andere als selbstverständlich ist. Hier jetzt weiter im Homeoffice für ihren Arbeitgeber aus Bremen arbeitet, der ihr das möglich gemacht hat. Auch da eine hohe Dankbarkeit an den Arbeitgeber. Man hat da als Fußballer teilweise schon Tunnelblick und manchmal muss man nur noch sehen, wer da so drumherum steht und wer es alles einem ermöglicht. Und das war als Kind meine Eltern, die mich 100 Kilometer nach Hamburg gefahren haben, damit ich über Fußball spielen kann. Und das ist jetzt meine Freundin, die mich jeden Tag unterstützt. Und du hast es gesagt, mein Tag hat auch nur 24 Stunden und einen sehr großen Teil davon verbringe ich auf dem Platz oder im Büro, in Anführungszeichen. Und sie trägt das mit, sie unterstützt das und ist da echt mein großer Halt.
Wir kommen so langsam zum Ende. Was für Tipps hast du denn für Leute, die das Gleiche machen wollen wie du?
Ich glaube, man muss immer seinen eigenen Weg finden. Und ich glaube, dass das Modell, wie ich es hatte, nicht für jeden praktizierbar ist, muss ich ehrlich sagen, weil Studium und semi-professionell Fußball kraftzehrend sein kann. Ich das Glück hatte, dass mir Studium ehrlicherweise nicht sehr schwer gefallen ist. Und ich kenne Freunde, die müssen halt einfach ein bisschen mehr machen und da wird es dann, glaube ich, schon eng. Deswegen muss jeder für sich wissen, wo sein Weg lang geht und den für sich finden. Ich kann aber nur jedem raten, die Scheuklappen wegzunehmen und zu sagen, ich gucke schon, was links und rechts ist. Ob das ein Studium ist, ob das dann einfach nur... Ich sage immer, selbst wenn du nur einmal im Monat ein Buch liest, was dich weiterbringt, ist es ja zumindest schon mal besser, als wenn du jeden Abend 6 Stunden vor der PlayStation sitzt und dann mit 33 auf einmal da stehst und nicht so richtig weißt, was das Leben noch zu bieten hat. Deswegen... Ja, immer schwer, da jetzt einen klugen Rat zu geben, aber links und rechts zu schauen, sich zumindest auch frühzeitig damit mal auseinanderzusetzen, heißt ja nicht, dass man was macht, aber dass man sich damit zumindest mal beschäftigt. Ich kann nur sagen, der Weg, den ich gegangen bin, im Rahmen der Möglichkeiten, die mir gegeben wurden, klar wäre ich lieber immer Profi geblieben und hätte nie Zeit fürs Studium gehabt, aber die Möglichkeiten, die mir halt gegeben wurden, haben es ermöglicht. Und deswegen würde ich den Weg, so wie ich ihn jetzt gegangen bin, immer wieder so wählen. Hat mich weitergebracht, der hat mich auch vom Mindset dahin gebracht, wo ich bin. Und auch ein Stück weit geprägt dann auf dem Platz. Ich glaube, ich bin auch nicht mehr der gleiche Fußballer, der ich mit 20 war. Und ein Teil davon ist mit Sicherheit auch das Studium. Jetzt auch die Firma, die mich sehr diszipliniert arbeiten und sein lässt, den Tag auch effizient nutzen lässt. Und so befruchtet sich, glaube ich, alles im Leben gegenseitig und inspiriert einen da immer wieder zu neuen Wegen und neuen Ideen.
Und zu guter Letzt, was ist dein emotionalster Moment im Fußball gewesen?
Mein emotionalster Moment im Fußball? Jetzt fragst du mich was. Den ich selbst erlebt habe oder den ich als Zuschauer erlebt habe?
Kann beides sein, sowohl auch positiv als negativ.
Dann muss ich mich jetzt doch outen, weil es mir tatsächlich dann jetzt als erstes einfällt. Ich habe es gesagt, bei mir hat sich sehr verwachsen in den letzten 10, 15, 20 Jahren mit dem Fansein, aber als Kind war ich schon rot angehaucht, allerdings eher Münchner Rot und war 2001 in Hamburg im Stadion, als Bayern Schalke die Meisterschaft in der letzten Minute weggeschnappt hat. Die Geschichte kann ich ja jetzt hier gut erzählen, weil es ja gegen Schalke ist. Und wie gesagt, da als Bayern-Fan, 10 Jahre alt, konnte gerade so über die Sitze gucken und in der 90. Minute am Boden zerstört und geheult wie ein Schlosshund. Und dann in der 93. Mein Vater sagt immer, er hat mich nicht mehr gesehen im Stadion, die Treppen runtergerannt bis zum Platz so ungefähr und mit Olli Kahn zusammen an der Eckfahne gefeiert. Etwas übertrieben, aber das war mit Sicherheit ein Moment, den ich nie vergessen werde, als Bayern-Fan in einer der spektakulärsten Saisonfinals ever dabei sein zu dürfen. Hat Spaß gemacht.
Alles klar, dann sagen wir vielen Dank, wünschen dir und euch noch viel Erfolg und ja.
Danke auch, Leon, dir für deine Zeit und ja, viel Erfolg auf deinem weiteren Weg auch.
Dankeschön.